SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Sie steigt und steigt, die Opferzahl in Nepal. Hilfe läuft an, ist angesichts der massiven Zerstörung aber äußerst schwierig. Dazu die Übersicht, Eindrücke des schweizerischen Einsatzteams in Kathmandu und das Tagesgespräch um 1. Unser Gast ist der Himalaya-Verantwortliche vom Hilfswerk Helvetas. Dann praktisch jede Stimme für den langjährigen Herrscher. Nur Sultan Nazarbayev wird in Kasachstan als Präsident bestätigt.
Das war eine reine Bestätigungswahl. Und als solche haben das die Bürgerinnen und Bürger hier im Lande auch wahrgenommen.
Sagt dazu unser Korrespondent Peter Giesling. Und mit Milliarden will der Bund vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten schützen. Doch Bauern und Kantone stellen sich quer. Im Studio heute Brigitte Kramer. Die Opferbilanz in Nepal wird immer trauriger. Über 3.700 Menschen sind bisher tot aus den Trümmern geborgen worden. Dazu kommen fast 7.000 Verletzte, wie das Nationale Krisenzentrum befürchtet. Das Erdbeben hat so viel zerstört, dass auch die Rettungsarbeiten eine Herausforderung sind. Auslandredaktorin Brigitte Zink fasst die Lage zusammen.
Für die Rettungsarbeiten würden alle zur Verfügung stehenden Kräfte eingesetzt, auch 90% der nepalesischen Soldaten, erklärte ein Regierungssprecher. Aus der ganzen Welt reisen Hilfsorganisationen und Experten an. Entsprechend überlastet ist der Flughafen in Kathmandu. Es ist der einzige im Land. Verschiedene Medien berichten, dass er zwar heute offen war, aber zahlreiche Flugzeuge nicht landen konnten und stundenlang Kreise über der Hauptstadt zogen. Andere flogen unverrichteter Dinge wieder zurück. Schulen und Universitäten bleiben für mindestens eine Woche geschlossen. Man versuche, Telefonleitungen zu reparieren und Strom wiederherzustellen, sagte Nepals Kommunikationsminister Rizal. Betroffen vom Erdbeben sind laut UNICEF 1 Million Kinder. Angesichts der großen Zerstörung hat die EU-Kommission 3 Millionen Euro Soforthilfe versprochen, zusätzlich zur Finanzhilfe der einzelnen Mitgliedstaaten. Hinzu kommen 200 Millionen Dollar der Asiatischen Entwicklungsbank und für dringend benötigte Zelte, Medikamente und Trinkwasser sollen 3 Millionen Dollar Soforthilfe bereitgestellt werden. Das Erdbeben der Stärke 7,8 ist das schlimmste seit mehr als 80 Jahren in der Gegend. Das Epizentrum lag etwa 80 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und forderte auch in weit entfernten Regionen in Indien und China zahlreiche Todesopfer.
Brigitte Zink. Gleich sprechen wir mit Billy Bierling vom Schweizerischen Einsatzteam in Kathmandu. Ihre Schilderung nach weiteren Meldungen des Mittags mit Bettina Studer.
Schweizer Bauern erhalten vom Bund jährlich Direktzahlungen in der Höhe von 3 Milliarden Franken. Nun übt die eidgenössische Finanzkontrolle EFK Kritik an der Aufsicht über diese Zahlungen. In einigen wenigen Fällen seien die kantonalen Kontrolleure zu nahe am Geschehen, schreibt die EFK in ihrem Jahresbericht. Es brauche ein unabhängiges Prüforgan. Wer Früchte, Fleisch oder Gemüse an der Theke kauft, also offen, zahlt oft auch die Verpackung. Das ergaben Kontrollen des Schweizerischen Eichdienstes. Von 450 überprüften Geschäften habe beinahe die Hälfte das Nettoprinzip nicht eingehalten. Dieses besagt, dass im Offenverkauf die Ware ohne das Gewicht des Verpackungsmaterials verkauft werden muss. Das Zürcher Obergericht pfeift die Staatsanwaltschaft Winterthur zurück. Es sei falsch, dass diese ihre Untersuchungen gegen Polizisten der Tanz-dich-frei-Kundgebung im September 2013 eingestellt habe, befand das Gericht. Die Untersuchungsbehörde habe zu wenig ernsthaft ermittelt. Das Obergericht gibt damit einer jungen Frau recht. Diese hatte eine Anzeige gemacht, weil sie damals durch einen Gummischroteinsatz einen bleibenden Schaden am Auge erlitten habe. Die Frau wehrte sich dagegen, dass die Untersuchungen eingestellt worden waren. Im zentralasiatischen Kasachstan ist Präsident Nursultan Nazarbayev im Amt bestätigt worden. Laut der Wahlkommission erhielt der 74-Jährige bei der vorgezogenen Präsidentenwahl fast 98% der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 95%. Westliche Wahlbeobachter kritisierten die Wahl als unfair und nicht frei. In Syrien haben die Islamisten die Regierungstruppen im Nordwesten des Landes zurückgedrängt. Die sogenannte Fatah-Armee hat den Militärstützpunkt in der Provinz Idlib eingenommen. Dies berichten sowohl die Rebellen als auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Die Einnahme des Stützpunktes folgte auf schwere Gefechte zwischen den Rebellen und den Regierungstruppen von gestern Sonntag. Dabei wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle mehr als 70 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. Die Clinton-Stiftung in den USA hat zugegeben, bei den Finanzberichten Fehler gemacht zu haben. In einer Erklärung auf der Internetseite der Stiftung heißt es, Zahlungen der Regierung seien fälschlicherweise mit anderen Spenden vermischt worden. Man habe jedoch schnell gehandelt, um die Fehler zu beheben. Hillary Clinton hatte sich vor 2 Wochen aus der Stiftung zurückgezogen. Die Wohltätigkeitsstiftung war von ihr und ihrem Mann Bill Clinton gegründet worden. Die Deutsche Bank schließt bis in 2 Jahren 200 von 750 Filialen in Deutschland und sie will die Kosten um 3,5 Milliarden Euro senken. Wie viele Stellen von den Einsparungen betroffen sind, hat die Bank noch nicht mitgeteilt. Außerdem hat der Verwaltungsrat der Deutschen Bank beschlossen, die Postbank verkaufen zu wollen. Damit wird die Deutsche Bank das Geschäft mit deutschen Kleinkunden reduzieren. Das Wetter: am Nachmittag ist es gebietsweise nass, gegen Abend und in der Nacht muss verbreitet mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Morgen Nachmittag wird es aus Westen und im Süden freundlicher. Die Temperaturen erreichen heute 17 Grad. Morgen gibt es im Norden noch 10, im Süden mit Nordwind 20 Grad.
6 Frauen und Männer sind für die Schweiz bereits in Nepal. Sie evaluieren für das Schweizerische Corps für humanitäre Hilfe, wo und wie die Schweiz der Bevölkerung am besten helfen kann. Derzeit befindet sich das Team noch in Kathmandu. Billy Bierling ist Teil dieses Teams. Meine Kollegin Simon Weber hat sie kurz vor der Sendung am Handy erreicht und sie zuerst gefragt, welches Bild sich ihr heute Morgen präsentiert habe.
Das Bild war einfach wahnsinnig viele Menschen draußen unter Plastikplanen. Es hat leider gestern Nacht geregnet, heute Vormittag war es dann Gott sei Dank schönes Wetter. Hat natürlich zu der Misere ein bisschen dazu beigetragen.
Konkret versuchen Sie vor Ort zu gehen, jetzt außerhalb von Kathmandu, und zu entscheiden, wo das Ihre Hilfe am dringendsten gebraucht wird?
Wir haben gehört, dass das zweite Beben, ich wurde ja immer gesagt, es war ein Nachbeben, aber wohl das am 26., also gestern Mittag nochmal war, das kann man eigentlich fast schon als eigenes Erdbeben sehen. Das hatte auch nochmal eine Stärke von 6,7 und hat wohl im Osten Richtung tibetische Grenze sehr viel Schaden angerichtet. Und das sind halt wirklich auch ganz abgelegene Dörfer dort. Die haben halt gar nicht. Ja. Aber da muss man wirklich sehen, ob da nicht die Hilfe von uns auch mehr Sinn macht in diesen abgelegenen Dörfern. Wenn wir da morgen irgendwie hinkommen, wir sind es gerade am Abklären, dann werden wir natürlich mehr wissen.
Und anhand von welchen Kriterien entscheiden Sie, wo die Hilfe am dringendsten nötig ist?
In einem großen, großflächigen Erdbeben ist jetzt natürlich jetzt Hilfe überall gebraucht. Also Sie müssen sich vorstellen, Nepal ist ein sehr bergiges Land und die Menschen leben 1,1 oder 1,2 Millionen in Kathmandu und dann leben nochmal ein paar hunderttausend in Pokhara und der Rest lebt wirklich auch in Bergdörfern. Und die sind wahnsinnig schwer zu erreichen und Sie müssen sich vorstellen, die Häuser dort, klar, die werden gebaut, aber da wird noch alles getragen. Tagelang werden irgendwelche Holzplanks getragen und so weiter. Also es ist abgelegen und da gibt es halt doch immer noch sehr wenig. Und da können wir vielleicht einen Unterschied machen.
Sagt Billy Bierling in Kathmandu. Sie ist Teil jenes Schweizer Teams, das nun schaut, wo und wie die Schweiz am besten helfen kann. In Nepal sind auch Helfer von Helvetas, was sie tun können. Und warum das Land nicht besser auf so ein schweres Beben vorbereitet war, das besprechen wir im Tagesgespräch um 1. Jetzt ist es 20 Minuten vor, bis dann geht es im Rendezvous mit diesen Themen weiter. Täglich rattern Güterzüge durch dicht besiedelte Gebiete der Schweiz, zum Teil mit gefährlicher Ladung. Beim Bund will man deshalb noch genauer hinschauen, denn
Je dichter bebaut, umso schlimmer wären die Folgen, falls dann doch etwas passieren sollte.
Dann, ein Leben lang war er auf der Überholspur, doch jetzt wurde er total ausgebremst. Ferdinand Piëch verliert den Machtkampf um den VW-Konzern und VW seinen Motor. Und altes Eisen von Wegen. Verschiedene Schweizer Unternehmen bemühen sich gezielt um ältere Arbeitnehmer. Zuerst nach Kasachstan. Dort hat Präsident Nursultan Nazarbayev seine Macht für weitere 5 Jahre zementiert. Er hat die vorgezogene Wahl mit sage und schreibe fast 98% der Stimmen für sich entschieden. Beobachter sprechen von einer Farce. Die Wahl gleicht eher einem Ritual denn einem echten demokratischen Prozess. Denn der 74-jährige Nazarbayev ist bereits seit einem Vierteljahrhundert unbestrittener mächtigster Mann im flächenmäßig großen, aber dünn besiedelten zentralasiatischen Land. Ich habe Peter Giesling, unseren Korrespondenten in Kasachstan-Hauptstadt Astana, gefragt. Die Wiederwahl Nazarbayevs stand schon im Voraus fest. Hat es überhaupt einen echten Wahlkampf gegeben?
Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Das war eine reine Bestätigungswahl. Und als solche haben das die Bürgerinnen und Bürger hier im Lande auch wahrgenommen. Es gab zwar noch 2 andere, letztlich aber ziemlich unbekannte Kandidaten. Die waren mehr Staffage, keine Opponenten, auch von Nazarbayev, und dienten gewissermaßen als Strohmänner, um dem Urnengang von gestern einen demokratischen Anstrich zu verleihen.
Trotzdem, das Resultat ist überwältigend. Warum wurde Nazarbayev so deutlich gewählt?
Nun, so genau lässt sich das wie auch in anderen zentralasiatischen Staaten, wenn dort jeweils gewählt wird, nicht eruieren, weil der ja immer auch ein bisschen manipuliert werden kann. Aus Sicht des Regimes aber musste es gestern wohl einfach zu einem noch besseren Resultat für Nazarbayev kommen als vor 4 Jahren. Und damals bereits hatte Nazarbayev angeblich über 95% der Stimmen auf sich vereinigen können. Als völlig sicher aber gilt meines Erachtens die ganz große Mehrheit, die gestern einen Wahlzettel in die Urne eingeworfen hat, die hat Nazarbayev ihre Stimme gegeben.
Nazarbayev ist seit der Unabhängigkeit des Landes 1991 Präsident. Zu was für einem Staat hat er Kasachstan gemacht?
Nun, Kasachstan ist als ehemalige Sowjetrepublik das wirtschaftlich wohl erfolgreichste Land Zentralasiens. Es gibt hier moderne Fabriken, moderne Ölförderungssysteme. In Aktau am Kaspischen Meer gibt es einen beeindruckenden Umladehafen, der für die Öl- und Warentransporte von Ost nach West auf einer neuen Route der Seidenstraße dient. Und hier in Astana, in der kasachischen Hauptstadt, hat Nazarbayev quasi mitten in die Steppe eine topmoderne Stadt mit Wolkenkratzern errichten lassen. Kasachstan gibt sich modern, ist sehr gastfreundlich und abgesehen von Arbeiterprotesten in Schanaosen vor ein paar Jahren ist es hier in den letzten Jahren auffallend ruhig geblieben. Dort aber am Kaspischen Meer hat die Polizei damals sehr rigoros gegen die Demonstrierenden durchgegriffen und 16 Menschen erschossen.
Nicht zuletzt dank der Ölindustrie ist Kasachstan also wohlhabend. Profitieren denn auch alle Menschen im Land davon?
Nein, es profitieren vor allem die Familie von Nazarbayev zugeheiratete und die Spitzen der mit Nazarbayev befreundeten Familien und Clans. Es fehlt an einem größeren Mittelstand im Land und der Großteil der 17 Millionen Einwohner in diesem Riesenland lebt äußerst bescheiden. Andererseits die Gründung beispielsweise von privaten Klein- und Mittelbetrieben wird hier im Unterschied etwa zu Russland nicht behindert, aber die Wirtschaft leidet eben auch unter der Korruption, die ist hier präsent.
Stichwort Korruption. Auch die Schweiz pflegt ja intensive Beziehungen zu Kasachstan. Das Land ist ein wichtiger Erdöllieferant und Handelspartner. Das ist ja auch nicht ganz unproblematisch.
Ja, die Schweiz vertritt eben in ihrer sogenannten Helvetistan-Gruppe auch die Interessen Kasachstans in den Weltbank- und Bretton Woods-Institutionen. Und deshalb sucht Bern stets einen möglichst pfleglichen Umgang mit der Regierung von Kasachstan, auch wegen der recht guten Wirtschaftsbeziehungen. Sie haben es erwähnt. In gut 2 Jahren zudem wird die Schweiz auch mitmachen an der übernächsten Weltausstellung, die hier in der kasachischen Hauptstadt Astana ausgerichtet werden wird.
Nazarbayev ist unterdessen 74 Jahre alt, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Was heißt das für die Zukunft?
Nun, Nazarbayev hat es gewiss verpasst, einen Nachfolger aufzubauen. Es gibt hier auch einige Stimmen, die jetzt nach der gestrigen Wiederwahl von Nazarbayev davor warnen, dass bei einem Ableben Nazarbayevs ein Chaos um sich greifen könnte und dass dann unter Umständen auch nationalistische oder extremistische Kräfte Auftrieb erhalten könnten. Diese Gefahr ist tatsächlich nicht ganz von der Hand zu weisen, auch wenn heute Kasachstan eben als zwar autokratisch regiertes, aber gleichzeitig politisch stabiles Land gilt.
Einschätzungen unseres Korrespondenten Peter Kiesling. Er ist im Moment in der kasachischen Hauptstadt Astana. Werden mit der Bahn gefährliche Güter transportiert, fährt immer auch das Risiko mit. Das zeigt der Unfall eines Güterzuges letzten Samstag in Dayan. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Es sind aber große Mengen an Chemikalien ausgelaufen und es entstand großer Sachschaden. Beim Bund ist man sich der Gefahren bewusst, gerade in Gebieten, in denen viel und nahe an Bahnlinien gebaut wird, wie am Genfersee. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Die Region Genfersee. Wie im Bilderbuch liegen See, Berge und Reben da. Kein Wunder, möchte manch einer in dieser traumhaften Region wohnen. Auch wenn das Haus dann halt nahe der Bahnlinie Richtung Genf steht. Eine dicht befahrene Linie, auch von Güterzügen, die auch Gefahrengut transportieren. Pro Jahr sind es allein auf dieser Strecke 1 Million bis 3 Millionen Tonnen Gefahrengüter. Olivia Ebinger, Mediensprecherin beim Bundesamt für Verkehr.
Die Kantone, die Gemeinden wollen bauen, die Menschen wollen dort leben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sich gegenseitig stört. Je dichter bebaut, umso schlimmer wären die Folgen, falls dann doch etwas passieren sollte.
Eine Arbeitsgruppe von den Bundesämtern für Umwelt und für Verkehr prüfe nun zusammen mit Fachleuten, ob Massnahmen nötig seien.
Auf dieser Region zwischen Genf und Lausanne Richtung Wallis, dort wollen wir noch genauer hinschauen.
Nicht nur dort aber will das Bundesamt für Verkehr genauer hinschauen. In seinem kürzlich veröffentlichten Bericht zu Risiken durch den Transport von Gefahrengut per Bahn sind einige Strecken aufgelistet, die die Fachleute nun genauer unter die Lupe nehmen. Einerseits wegen Gefahren für die Gewässer, andererseits eben wegen den zunehmenden Überbauungen in Bahnnähe. So wurden im Vergleich zum letzten Bericht 60 Kilometer zusätzliche Bahnstrecken identifiziert, die ein gewisses Risiko für die Bevölkerung darstellen. Olivia Ebinger.
Denn falls etwas passiert, und das können wir nicht ausschließen, dann sind sofort mehr Menschen betroffen.
Grundsätzlich aber, betont die Sprecherin, müsse man nicht Angst haben.
Das heißt, wir sind auf einem hohen Sicherheitsstandard. Grundsätzlich sind auch der Transport gefährlicher Güter sehr sicher und vor allem viel sicherer, als sie auf der Straße wären.
Aber eben, ein Nullrisiko gäbe es nicht. Das zeigt der Unfall vom letzten Samstag, der zum Glück relativ glimpflich verlaufen ist. Zwar trat Schwefelsäure aus. Dieser Stoff ist aber weniger gefährlich als solche, die Gase bilden. Es wurde niemand verletzt. Jedoch gab es hohen Sachschaden. Noch ist die Unfallursache nicht geklärt, wie es heute bei der SBB heißt. Viele Pendler mussten auf Busse umsteigen und standen dann auf der überlasteten Autobahn im Stau. Das könnte ihnen auch in den nächsten Tagen blühen. Noch ist unklar, wann die Züge wieder fahren können.
Andrea Jacki hat berichtet. Ferdinand Piëch, 78-jährig, lange Jahre der große Patriarch des VW-Konzerns. Nun hat er den Bettel hingeworfen, macht nicht länger mit. Damit stellen sich die beiden üblichen Fragen. Erstens, warum nicht? Und zweitens, was jetzt? Kaspar Selk über den Fall des starken Mannes im zweitgrößten Automobilkonzern der Welt und darüber, was er hinterlässt.
Das muss ganz bitter sein für Ferdinand Karl Piëch. Er hatte sein großes Lebensziel zum Greifen nah und jetzt dies. Sein Wunsch war es immer, den größten Autokonzern der Welt zu schaffen. Meter für Meter hatte er im Windschatten des führenden Konkurrenten aufgeholt. Demnächst wird es effektiv soweit sein, dass der VW den Toyota überholt, aber jetzt eben ohne Piëch am Steuer. Der wird sich auf seinem Familiensitz im Salzburger Land grün und blau ärgern, weil er das Überholmanöver erstens nicht selber steuern kann und vor allem, weil er weiß oder zu wissen glaubt, dass der VW den Toyota zwar überholt, aber nicht mehr genug Benzin an Bord hat, um dann vorne bleiben zu können. Das war immer schon seine Sorge. Überholen, aber dann auch vorne bleiben. Das sagte er schon im Getümmel eines Autosalons 2012.
An die Spitze kommen ist leichter, wie da oben bleiben.
An die Spitze kommen ist leichter, als da oben bleiben. Das war letztlich der Kern der Auseinandersetzung bei VW. Martin Winterkorn, der Konzernleiter, ist absolut überzeugt, das Beste aus VW herauszuholen. Die Zahlen stimmen, die Qualität stimmt, der Konzern rentiert prima und wächst scheinbar unaufhörlich. Das sieht auch der große Teil des Verwaltungsrates so und deckt Winterkorn. Pirch hingegen, der Verwaltungsratspräsident, sah Wachstumsmärkte, auf denen der Konzern scheitert. Er sah wichtige Produkte, die im Angebot fehlen. Er sah vor allem Schwächen beim größten Konzernteil, der Marke VW selber. Pirch wollte mehr erreichen und Fehler ausmerzen. Und er ist und war ein Mann, ein Despot, ein Alleinherrscher, der Fehler nie verzieht. Winterkorn wäre nicht der erste Manager gewesen, der von Pirch von einer Stunde auf die andere rausgeschmissen worden wäre. Nur hat es dieses Mal nicht geklappt. Der Gegner war für einmal stärker als Ferdinand Pirch. Mit ihm verliert VW sozusagen seinen Motor oder jedenfalls dessen Turbolader. Pirch, der Enkel des Porsche und VW-Erfinders Ferdinand Porsche, der Mann, der in Zuoz zur Schule ging und auf der ETH Zürich Ingenieur wurde, dieser Ferdinand Pirch war und ist zunächst einfach mal ein Autonarr. Dass er sich lieber um schnelle Autos kümmert, als hochmotivierende Reden zu halten, zeigte sich immer wieder. Etwa als er sich vor 2 Jahren für die Aufnahme in die amerikanische Automobilruhmeshalle bedanken sollte. Da musste er halt mal reden, wenn auch nicht wirklich mitreißend.
Sehr geehrte Damen und Herren, mein allererstes Autoerlebnis in den USA liegt bereits 50 Jahre zurück. 1966 betraten wir mit dem Porsche Carrera 6 bei dem 24-Stunden-Rennen von Daytona.
Er redet und stottert von Autorennen und Siegen, auch wenn er sich eigentlich für eine Ehrung bedanken sollte. Pirch fährt Autos lieber, als er darüber redet, und er redet sowieso nicht gern, offenbar auch nicht mit Winterkorn. Dieser, der Konzernleiter, hat jetzt zwar gegen Pirch gewonnen, aber er muss nun ohne diesen Turbolader weiterfahren. Pirch mit seiner Begeisterung für neue Entwicklungen, mit seiner Sucht nach Größe und seiner kindlichen Begeisterung für alles, was Räder hat, Pirch fehlt jetzt. Die einzigen, die sich darüber wirklich freuen werden, sind seine Cousins, die Porsche-Enkel auf der anderen Familienseite. Die hatten immer den Kürzeren gezogen bei all den giftigen familieninternen Eifersüchteleien in der Führung dieses Konzerns mit immerhin 600.000 Mitarbeitern weltweit.
Botaniker und Biologen sind alarmiert. Jahr für Jahr wird die Schweiz ärmer an Tier- und Pflanzenarten. Deshalb plant der Bund nun eine ganz große Offensive in Sachen Naturschutz. Mit Milliarden von Franken sollen seltene Tiere oder Pflanzen vor dem Aussterben bewahrt werden. Noch ist das Projekt mit dem sperrigen Namen Aktionsplan Strategie Biodiversität noch nicht einmal in der Vernehmlassung. Aber die Lobbyarbeit dagegen ist schon voll im Gang. Christian von Burg.
Rotenturm ist wohl das bekannteste Hochmoor in der Schweiz. Seit der Rotenturm-Initiative, seit bald 30 Jahren, steht es unter Schutz. Und damit geht es auch den extrem seltenen Tier- und Pflanzenarten dort wieder besser. Würde man meinen. Das Gegenteil ist der Fall. Schmetterlinge wie das Wiesenvögelchen sind ausgestorben. Vögel wie die Bekassine oder der Brachvogel sind kaum noch anzutreffen. Und der Verlust an Tier- und Pflanzenarten geht rapide voran. Selbst Fachleute wie etwa der Botaniker Stefan Eckenberger sind vom Rückgang in den letzten 10 Jahren überrascht.
Der Anteil der nicht wiedergefundenen Arten beträgt über 35%. Das ist ein hoher Anteil, das hat uns erschreckt.
Eckenberger ist der Direktor des Informationszentrums für die Schweizer Flora. Er spricht also von Blumen, Gräsern und Kräutern. An 8000 Orten der Schweiz wurde der Pflanzenbestand genau untersucht. Und ein Drittel der Pflanzenarten ist dort also innerhalb 10 Jahren verschwunden. Aus verschiedenen Gründen. Moorlandschaften zum Beispiel werden zum Teil immer noch entwässert und vor allem werden sie gedüngt und damit zerstört. Durch die Gülle aus den umliegenden Wiesen, aber auch durch Stickstoff aus Dünger, der über die Luft kommt. Die Umweltschutzgesetze verpflichten die Kantone seit langem, gegen diesen Artenverlust vorzugehen. Jetzt müsse man unbedingt endlich etwas tun, sagt Eckenberger.
Die Dringlichkeit ist hoch. Mit jedem Tag, den wir eigentlich warten, verlieren wir mehr Population und es wird immer schwieriger und kostspieliger, die Biodiversität wieder auf ein gesundes und stabiles Niveau zurückzubringen.
Eggenberger schlägt Alarm und lobbyiert damit für einen Aktionsplan des Bundes. Mit jährlich 210 Millionen Franken will der Bund zwischen 2020 und 2040 den Artenverlust konsequent bekämpfen. Aktionsplan Strategie Biodiversität nennt sich das Paket, das derzeit bei den Kantonen in einer Vorkonsultation ist. Der Bund will nur zahlen, wenn die Kantone für die konkreten Maßnahmen auf ihrem Gebiet gleich viel Geld sprechen. Zusammengerechnet wären das 8,4 Milliarden Franken in 20 Jahren. Zum Vergleich, das ist mehr Geld, als die Grippenkampfjets samt Unterhalt in 20 Jahren gekostet hätten. Mit diesem Geld sollen unter anderem die Moore und andere Schutzgebiete saniert werden. Dazu müssen Entwässerungen wieder rückgängig gemacht werden. Das Land um die Schutzgebiete soll weniger bewirtschaftet werden. Auch im Wald und in den Siedlungen sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, damit einheimische Tier- und Pflanzenarten wieder mehr Platz haben. Aber schon jetzt ist klar, dass diesem Aktionsplan ein rauer Wind entgegenbläst. Auf der Gegenseite hat sich vor allem der Bauernverband in Position gebracht. Vizepräsident Hans Frey aus dem Kanton Zürich sagt:
Wir sind nicht mehr bereit, dass in der Frage der Biodiversität weiteren Raumbedarf in Anspruch genommen wird. Wir brauchen die heutigen nutzbaren Flächen für die Produktion von Nahrungsmitteln. Weitere Extensivierungen sind auf diesen Flächen nicht möglich.
Mehr Geld für den Erhalt von Tier- und Pflanzenarten sei schlicht nicht nötig, sagt Frey. Und auch die Kantone, die sich seit Jahrzehnten schon schwer tun mit der Umsetzung der Umweltschutzvorgaben, auch sie werden keine Freude haben am Aktionsplan. Ihre Kassen sind leer und die wirtschaftliche Situation bleibt unsicher angesichts der Frankenstärke. Eigentlich sollte der konkrete Aktionsplan längst vorliegen. Weil er aber schon im Vorfeld so umstritten ist, wird er erst im nächsten Frühling in die Vernehmlassung gehen.
Der Bericht von Christian von Burg hier im Rendezvous. Ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten für Unternehmen in der Schweiz bald unersetzlich werden. Denn die Bevölkerung wird immer älter und in vielen Berufen könnte der Nachwuchs fehlen, um jene zu ersetzen, die pensioniert werden. Einige Firmen sind deshalb daran, Möglichkeiten zu schaffen, um ältere Mitarbeiter länger zu halten. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Es sind vor allem staatsnahe Unternehmen wie die Post oder die SBB, die derzeit vorangehen. Für ihre neuen Gesamtarbeitsverträge haben sie Modelle ausgearbeitet, die es älteren Mitarbeitenden erlauben, länger im Arbeitsleben zu verbleiben. Für Arbeitsmarktprofessor George Sheldon ist es nicht verwunderlich, dass gerade diese Unternehmen hier eine Pionierrolle spielen, weil
die Post und SBB nicht im gleichen Maß in den Wettbewerb ausgesetzt sind. Und es ist leichter, vielleicht etwas, was kaufmännisch nicht ganz sinnvoll wäre, zu verkraften, wenn man also nicht starke Konkurrenz im Nacken hat.
Im Vordergrund steht das Thema Altersteilzeit. Man nimmt an, dass Mitarbeitende über 50 zum Beispiel einen körperlich anstrengenden Beruf länger ausüben können, wenn sie nur noch Teilzeit arbeiten müssen. Konkret plant die Post deshalb, dass Mitarbeitende künftig ab dem 58. Altersjahr Teilzeit arbeiten dürfen. Dafür können Frauen bis zum 65. Altersjahr arbeiten, wenn sie dies wollen. Beiden Geschlechtern steht es offen, auch über das Pensionsalter hinaus zu bleiben. Der neue GAV muss allerdings von den Sozialpartnern noch ratifiziert werden. Bereits beschlossen ist eine neue Form der Altersteilzeit bei den SBB. Dort können Mitarbeitende ab 62 ihre Arbeitszeit reduzieren. Durch die sinkende Belastung sollen auch sie länger im Unternehmen bleiben können, wenn sie wollen, bis 67. Solche Maßnahmen seien vor allem in Unternehmen möglich, deren Stellenprofile sich nicht so schnell ändern.
Der technische Wandel nicht so stark vonstatten geht. Das heißt, ältere Qualifikationen in Anführungsstrichen sind immer noch sehr gefragt hier und ältere Menschen bringen noch natürlich Berufserfahrung dazu und das ist natürlich ein sehr wertvolles Gut.
Bei hochspezialisierten Berufen hingegen, in denen modernste Kenntnisse gefragt sind, sei es nicht unbedingt im Interesse der Firma, ältere Mitarbeitende bei der Stange zu halten. Die Swisscom beispielsweise wird immer mehr von einem klassischen Telekom-Anbieter zu einer IT-Firma. Viele alte Berufsbilder sind dort nicht mehr gefragt. Zwar ist die Firma dazu übergegangen, ältere Mitarbeitende vermehrt in der Betreuung älterer Kunden einzusetzen, aber die Swisscom unterstützt auch Frühpensionierungen finanziell, geht also eher den umgekehrten Weg. Ganz generell fragt sich Arbeitsmarktprofessor George Shelton sowieso, ob die Arbeitsteilzeit über die Pensionierung hinaus der richtige Weg ist. Denn mit dem heutigen Rentensystem kommen die Arbeitnehmer nicht besonders gut weg. Wer über das ordentliche Pensionsalter hinaus arbeitet, zahlt auch weiter in die AHV ein.
Wenn Sie haben wollen, dass Personen im Alter 65 plus arbeiten, dann sollte man dafür Sorge tragen, denke ich, das finanziell attraktiv zu gestalten. Und momentan ist es einfach eine Steuer, ohne Gegenleistung.
Es müssten also noch andere Wege gefunden werden, falls man den Fachkräftemangel künftig wirklich mit weniger ausländischen Mitarbeitern lösen wolle.
Philipp Meyer. Es ist genau eins. Gleich im ersten und vierten das Tagesgespräch zur Erdbebenkatastrophe in Nepal. Unser Gast ist Franz Gähwiler von Helvetas. Er kennt das Land gut und sagt, obwohl das Beben erwartet werden konnte, wurden nicht genügend Vorkehrungen getroffen. Wir sprechen mit ihm nach den Schlagzeilen, heute mit Bettina Studer.
In Nepal ist die Zahl der Toten nach dem Erdbeben auf über 3.700 gestiegen und die Hilfe kommt nur schwer ins Land. Weil der Flughafen in Kathmandu immer wieder geschlossen war, mussten viele Hilfsorganisationen auf den Landweg ausweichen. Die eidgenössische Finanzkontrolle EFK übt Kritik an der Aufsicht über die Direktzahlungen für die Landwirtschaft. In einigen Fällen seien die kantonalen Kontrolleure zu nahe am Geschehen. Es brauche deshalb ein unabhängiges Prüforgan. Im zentralasiatischen Kasachstan ist Präsident Nazarbayev ein weiteres Mal im Amt bestätigt worden, mit fast 98% der Stimmen. Westliche Wahlbeobachter kritisierten die Wahl als unfair und nicht frei.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.